Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Bücher können sich unterhalten, sie können miteinander sprechen. Das hat heute Katharina Teutsch gesagt. Sie gehört zur Jury, die über den Deutschen Buchpreis 2023 entscheidet. 6 Titel stehen jetzt auf der Shortlist.
Es ist eine Liste, die vom Suchen und vom Finden geprägt ist. Und ich glaube, das ist das Gespräch, um es jetzt mal so auf den gemeinsamsten Nenner zu bringen, dass diese 6 Titel miteinander führen können und auch schon geführt haben.
Wenn Bücher wirklich sprechen könnten, was würden Sie wohl über die Kritikerinnen und Kritiker sagen, die über sie urteilen? Wir lassen gleich unseren Literaturkritiker Helmut Böttiger über die Shortlist sprechen. Außerdem hören wir, wie in Kiew über Theater in Zeiten des Krieges diskutiert wurde und welche Bedeutung fragile Fakten haben, das Motto des 54. Deutschen Historikertages, der am Abend eröffnet wurde. Die 6 Finalisten für den Deutschen Buchpreis 2023 stehen fest. Die Jury hat heute die Titel bekannt gegeben für das finale Rennen zur Auszeichnung als Roman des Jahres, wie das ja so superlativisch genannt wird. Am 16. Oktober zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse wird diese Auszeichnung verliehen. Wie ist diese Auswahl nun zu bewerten? Darüber möchte ich nun mit dem Literaturkritiker Helmut Böttiger sprechen. Er ist zu mir ins Studio gekommen. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Die 7 Jurymitglieder haben zunächst 196 Titel gesichtet. Davon haben sie dann im August 20 für die Longlist ausgewählt und daraus jetzt wieder 6 Titel für die Shortlist. Wenn man dieses Auswahlverfahren, Herr Böttiger, mal rein quantitativ anschaut, wie viel Glück gehört denn dazu, auf dieser Shortlist zu landen?
Ja, Glück ist natürlich schon auch das richtige Wort, weil es handelt sich bei Lichte sehen um nichts anderes als um eine Lotterie. Eine andere Jury würde vielleicht 6 ganz andere Titel nennen. Das ist von Jahr zu Jahr abhängig von den Vorlieben und den Netzwerken der einzelnen Jurymitglieder. Und interessant ist, dass in den letzten Jahren diese Juryentscheidungen eher wie so eine Art Naturgesetz hingenommen werden, so mit dem Motto, ja, es sind jetzt halt die 6 Bücher, über die reden wir. Es wäre viel fruchtbarer für die literarische Diskussion, wenn man das mit anderen Titeln, die nicht auf der Liste sind, konfrontieren würde.
Und genau darüber sollten wir vielleicht mal sprechen, bevor wir über die Shortlist sprechen. Welche Titel haben es denn nicht geschafft, die Sie, Herr Böttiger, für wichtig halten?
Ja, da gibt es mehrere und interessant ist, dass es sich vor allem nicht um Debütanten handelt, sondern um Autoren, die schon ein eigenes Profil entwickelt haben. Da wäre zum Beispiel Thomas von Steinecker, der Roman Die Privilegierten. Das ist der Versuch eines großen Epochenromans und dagegen backen die meisten Titel auf der Shortlist wirklich kleine Brötchen. Dieser Protagonist ist ein verzweifelter Mitte der 2030er Jahre, der fragt, was ist in den Jahren bloß schiefgelaufen. Und das ist wirklich sehr vielschichtig, mehrdimensional, fragt nach den Möglichkeiten der Literatur. Das ist schon etwas, wo man fast von Überheblichkeit sprechen muss der Jury, wenn dieser Titel nicht auf der Longlist nicht mal war. Oder Marion Poschmann, eine bekannte Autorin, Chor der Erinien. Da gehen eine realistische und eine mythische Ebene direkt übereinander. Das ist sehr poetisch, auch bizarr und komisch. Und da geht es wirklich um Bilder für Bewusstseinszustände der Gegenwart und dabei auch sehr schön zu lesen. Also es ist nie die Frage, ist es vielleicht zu kompliziert? Ich glaube, man darf die Leser auch nicht unterfordern. Also das ist auch eine Autorin, die sehr gut ist. Und es ist wirklich verblüffend, dass andere Titel von weniger bedeutenden Autoren es bis auf die Shortlist geschafft haben.
Also das alles Titel, über die Sie gerade gesprochen haben, die es nicht geschafft haben. Kann man denn aufgrund der Auswahl jetzt für die Shortlist rückschließen auf die Kriterien, die der Jury irgendwie wichtig waren?
Also das sind schon alles gute Bücher, diskutable Bücher, aber es ist letztlich schon auch die übliche Saisonware, außer Theresia Mora, das ist eine herausragende Autorin, die fällt auf dieser Shortlist wirklich auch auf. Die anderen 5 Titel, muss man sagen, sind austauschbar. Die Hälfte davon sind Debütanten. Bei einem ist es zwar das 2. Buch, aber er ist auch erst 30. Da geht es um die üblichen Themen, DDR-Prägungen, Immigrationsprobleme in türkischen Familien, die Flucht von Schülern in Computerspielen. Das sind Themen, die in der Luft liegen und im letzten Jahr schon abgehandelt wurden, im nächsten Jahr von anderen Autoren auch wieder abgehandelt werden. Das, und zwar in so einer drehbuchnahen Sprache. Also man kann das fast als Literaturbetriebsliteratur bezeichnen. Und wenn die Hälfte der Bücher von Debütanten stammen, dann stimmt etwas nicht. Also es geht schon darum, dass man so eine Balance findet zwischen Kriterien der Verkäuflichkeit und ästhetischen Kriterien. Und das ist in diesem Jahr auffällig nicht der Fall, dass diese Balance irgendwie gewahrt bleibt.
Vielleicht ist es doch aber sinnvoll, jetzt nicht über alle 6 Titel zu sprechen, sondern vielleicht mal 2 rauszugreifen, vielleicht die aus Ihrer Sicht 2 stärksten Titel.
Also ich sagte schon, Theresia Mora, Muna oder Die Hälfte des Lebens, das ist schon ein herausragender Roman, den man immer unter den besten Titeln des Jahres nennen müsste. Und das ist die Geschichte einer Frau, die von ihrem Mann nicht loskommt, obwohl er sie peinigt und schlägt. Sie kann sich von diesem Mann nicht losreißen, obwohl sie ihn durchaus durchschaut. Das ist psychologisch wirklich sehr vielschichtig, feine Verästelungen der Psyche in der Sprache von Theresia Mora, die wirklich bis ins Feinste gegliedert ist, überraschende poetische Bilder auch hat. Also das ist schon herausragend und im Vergleich zu den anderen 5 Titeln müsste man sagen, das muss eigentlich der Titel sein, aber Theresia Mora hat vor 10 Jahren schon mal den Deutschen Buchpreis bekommen, sodass man schon von Geheimfavoriten im Hintergrund spricht, zum Beispiel Anne Rabe, ein Roman, der eine DDR-Sozialisation behandelt. Und davon gibt es ja mehrere. Und Anne Rabe, das ist auch ein durchaus lesbares Buch. Das ist ein Buch, das man durchaus empfehlen kann. Aber wenn ich einen kurzen Satz zitieren darf, das sagt man im Radio nicht so gern, dass man aus einem Roman jetzt zitiert. Aber das ist dann die Erzählsprache. Die DDR lag 1986 in ihren letzten Zügen. Aber davon wusste ich nichts in meinem Kinderbett. Und auch sonst hat wohl Mitte der 80er Jahre noch niemand geglaubt, dass es die Mauer bald nicht mehr geben, dass 3 Jahre später eine friedliche Revolution das Land von Diktatur und Stasi befreien würde. Das ist eigentlich keine erzählende Prosa. Das ist eigentlich nicht das, was man an ästhetischen Kriterien an einen Roman anlegt. Der Roman ist natürlich auch raffiniert gebaut, aber ich würde eigentlich erwarten, dass das, was da steht, in eine andere Sprache überführt wird, dass das evoziert wird durch das Geschriebene und nicht so direkt banal ausgesprochen wird. Aber das sind alles Geschmackskriterien, vielleicht nicht nur. Wir werden uns überraschen lassen.
Vergeben wird der Deutsche Buchpreis von der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels und er wird vergeben am 16. Oktober zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse. Einschätzungen zur Shortlist und 2 Titel hat er genannt, die er besonders wichtig findet. Helmut Böttiger, vielen Dank.
Danke.
Historikerinnen und Historiker aus dem In- und Ausland treffen sich bis Freitag in Leipzig zum 54. Deutschen Historikertag. Mit mehr als 80 Sektionen und Sonderveranstaltungen zählt das Treffen zu den größten Kongressen in Europa im geisteswissenschaftlichen Bereich. Das Motto der Tagung: fragile Fakten. Das klingt erstaunlich defensiv, vorsichtig. Warum sind sie zerbrechlich, die Fakten gefährdet? Wer stellt sie vielleicht in Frage? Mit welchem Interesse? Dieses Thema aufgreifen wird Jakob Tanner in seinem Festvortrag auf dem Historikertag am Donnerstag. Die Fabrikation von Fakten und der Wahrheitsanspruch der Geschichtswissenschaft, das ist sein Thema. Jakob Tanner hat bis zu seiner Emeritierung den Lehrstuhl an der Forschungsstelle für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte an der Universität in Zürich geleitet und er ist jetzt am Telefon. Herr Tanner, guten Abend.
Guten Abend, Herr Rölke.
Die Fabrikation von Fakten. Kann man also Fakten so fabrizieren und so fabrizieren? Was meinen Sie denn mit dieser Formulierung?
Ja, das Faktum ist ja wörtlich gesehen das Gemachte. Und es kommt eben sehr darauf an, wie werden Fakten produziert. Im Begriff Fabrikation steckt eine Doppeldeutigkeit. Fabrikation heißt methodisch regulierte, wissenschaftlich kontrollierte Arbeit mit Quellen. Da kommen dann historische Fakten heraus. Das ist sozusagen der Stoff, aus dem auch die Geschichte gemacht ist. Und auf der anderen Seite heißt Fabrikation ja auch erfinden, erdichten, lügen. Also etwas, was die Gesellschaft sozusagen in Verschwörungstheorien und in Mythen hineinführt.
Bedeutet denn Fabrizieren auch sowas wie Konstruieren, also die Kombination, die Aneinanderreihung von Fakten zu einem Geschichtsbild?
Ja, es ist ein doppelter Konstruktionsvorgang. Zuerst mal im Archiv, wenn man zum Beispiel etwas über soziale Ungleichheit wissen will, ein großes Thema der Sozialgeschichte, dann muss man natürlich in Unternehmensarchive zu Sozialversicherungen. Wenn man dann bei den Reichen schaut, da muss man vielleicht Steuerdaten, Bankdaten auswerten. Das sind ja zuerst mal Zahlen, aus denen man dann Indikatoren konstruieren muss. Und dann gilt es natürlich auch, daraus dann eine Geschichte zu machen, das auf eine spannende Weise zu erzählen, so dass irgendwie eine Bedeutung sichtbar wird. Ja, was bedeutet das jetzt für eine demokratische Gesellschaft, wenn es eine große Ungleichheit gibt?
Wenn Fakten fragil sind, und das ist ja das Thema des Historikertages, Herr Theiner, bedeutet das dann auch, dass Wahrheiten fragil sind?
Ja, es gibt keine absolute Wahrheit. Das ist ja so ein metaphysisches Spezialproblem, aber es gibt sehr viele Wahrheiten im Alltag. Das hängt mit Aufrichtigkeit, mit Ernstnehmen zusammen. In einer demokratischen Gesellschaft sind Wahrheitsansprüche unverzichtbar und die Geschichte muss schon ihre Verfahren, ihre wissenschaftlichen Werkzeuge eben so in Anschlag bringen, dass Geschichten rauskommen, die nicht einfach willkürlich sind, sondern die etwas aussagen über die Vergangenheit, wie man sie eben aufgrund einer sehr aufwendigen Auswertung von Dokumenten nachher darstellen kann.
Ich möchte Ihr Stichwort Aufrichtigkeit aufnehmen, Herr Theiner. Wenn wir daran denken, dass der notorisch lügende ehemalige US-Präsident Donald Trump von alternativen Fakten gesprochen hat, was bedeutet denn dieser Begriff jetzt fragile Fakten in der aktuellen politischen Diskussion?
Ich würde mal sagen, dass historische Fakten, auf die die Wissenschaft eben Wert legen muss, eigentlich das Gegenteil sind von Fakten. Alternative Fakten sind eine kommunikative Form, die eher auf Vernebelung, auf Handlungslähmung abzielt. Es gilt eigentlich, politische Entscheide zu verunmöglichen, die anstehen, indem man sagt, ja, wir haben hier vielleicht noch etwas anderes, was auch noch wahr sein könnte. Die Geschichtsschreibung, gerade wenn wir jetzt in Richtung Umweltgeschichte, Klimageschichte gehen, die versucht ja irgendwie zu zeigen, wie Gesellschaften auf solche Herausforderungen reagiert haben und was auch neu ist an der aktuellen Situation. Da geht es eigentlich eher darum, eine rationale Verständigung über Problemlösungen zu erleichtern.
Ist denn die Geschichtswissenschaft heute wichtiger denn je, weil damit ja auch so viel Politik gemacht wird, wenn man zum Beispiel jetzt an den Ukraine-Krieg denkt und die geschichtsglitternde Argumentation von Wladimir Putin?
Ja, das ist der Fall, dass Geschichte immer stärker auch für Politik direkt eingespannt wird. So wird sie dann eben zu einer mythischen Erzählung eines großen Imperiums. Make Great Again ist die amerikanische Variante. Es geht darum, irgendwie eine Vergangenheit wieder zu realisieren in der Gegenwart, ohne zu merken, dass es diese Vergangenheit ja so gar nie gegeben hat. Ich meine, das Problem ist aber alt. George Orwell, da findet sich ja die Formulierung, wer die Vergangenheit kontrolliert, kontrolliert die Zukunft, wer die Gegenwart kontrolliert, kontrolliert die Vergangenheit. Da hat man sozusagen diesen Machtzugriff auf den Vergangenheitsraum. Putin lässt jetzt die Schulbücher umschreiben, das passt sozusagen zu seinem Regime. Und wenn wir uns von ihm unterscheiden wollen und wirklich eine demokratische Geschichtskultur auf soliden Grundlagen weitertreiben wollen, dann braucht das eben auch Forschungsaufwand, das braucht eine solide wissenschaftliche Tätigkeit, das braucht die Universitäten und dann all die Geschichtsprojekte von unten, die eben auch Wahrheiten an den Tag befördern, die ganze Bereiche erschließen, die vielleicht aus dem offiziellen Geschichtsbild herausfielen. Das ist eine lebendige Auseinandersetzung, die sich eben doch dann sehr klar unterscheidet von dem, was passiert, wenn die Vergangenheitsversion einfach oktroyiert wird.
Und sie braucht auch eine finanzielle richtige Ausstattung, die wissenschaftliche Forschung. Herr Theiner, ich möchte noch ein Stichwort nennen, Storytelling. Um historisches Wissen darzustellen, haben ja so Storytelling-Formate immer mehr Popularität bekommen. Ist denn das ein Plus für die Wissenschaft oder eine Herausforderung, ja, für den Wahrheitsanspruch? Weil Storytelling klingt ja auch immer ein bisschen nach Fiktion, nach Narrativ, nach, ja, Erfindung.
Ja, die Geschichte diskutiert seit den ausgehenden 70er Jahren wieder viel intensiver das Problem der Erzählung, der narrativen Form, des Plots oder des Emplotments, also wie wird eine Geschichte dargestellt und was heißt dann die Erzählform für die Bedeutungsproduktion? Werden da vielleicht durch die Art und Weise, wie ich die Geschichte erzähle, Bedeutungen produziert, die mit den Fakten gar nichts zu tun haben? Heute gibt es ein strategisches Storytelling, Das kommt völlig ohne Fakten aus. Das ist eigentlich eher im kommerziellen Bereich. Jede Firma, jede Interessengruppe möchte ihr Narrativ, das Probleme schönredet, das sie einfach gut darstellt. Davon muss sich die Geschichtswissenschaft doch sehr deutlich abgrenzen, wenn es darum geht, zum Beispiel die Geschichte eines Unternehmens zu schreiben, dann kommen eben ganz andere Realitäten ins Spiel und dann braucht es vor allem eben Forschung, sozusagen diese Produktion von Fakten mit einem methodischen Handwerk, einem Rüstzeug, wie es zum Beispiel der berühmte französische Historiker Marc Bloch sehr eindrücklich beschrieben hat. Und so muss die Geschichtsschreibung eigentlich verhindern, dass sie einen falschen Gegensatz aufmacht. Es braucht solide Fakten, um gute Storys zu erzählen.
Heute hat in Leipzig der 54. Deutsche Historikertag begonnen. Die Festrede wird am Donnerstag der Schweizer Historiker Jakob Tanner halten. Er war in Zürich heute Abend am Telefon. Ich danke Ihnen, Herr Tanner. Guten Abend.
Guten Abend.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Bei einfachen Verkehrskontrollen sind 2022 in Frankreich 13 Menschen ums Leben gekommen. Und jetzt im Frühsommer hat der Tod des jungen Nahel in Nanterre in der Nähe von Paris eine ungeahnte Welle von Protest und Zerstörung ausgelöst. Eine Eskalation der täglichen Konflikte zwischen Jugendlichen und der Polizei in den Banlieues. Die Bilder ähneln sich und waren Ausgangspunkt für eine Recherche der Autorin und Regisseurin Sonja Chiambretto. Daraus ist nun ein Theaterstück geworden, Oasis Love, in Paris uraufgeführt im Rahmen des Festival de Trump. Ebert Spreng war bei der Premiere dabei.
Ein Betonblock, ein Fahrradständer aus Edelstahl, zwei Straßenlaternen. Im Hintergrund hoch aufragende Fassaden nächtlicher Wohntürme. In der so angedeuteten Banlieue-Welt haben sich zwei junge Männer mit Migrationshintergrund postiert und träumen von der idealen Frau. Die muss natürlich eine einwandfreie Reputation haben. Dann kommt eine Performerin auf die Bühne und macht im Jargon der Vorstädte ihre Lebensvorstellungen klar.
Mettre un short quand t'es une fille, c'est mal vu. Moi, je m'en bats les couilles, je mets un short.
Man wird schlecht angesehen, wenn man als Mädchen Shorts trägt. Aber mir ist das scheißegal. Nachts rausgehen, sich schminken, Fußball spielen, alles schlecht für den Ruf. Aber diesem Mädchen ist das Schnuppe. Die Regisseurin und Autorin Sonja Chiambretto will mit Oasis Love zunächst einmal die von Vorurteilen und Genderklischees verstellten Lebens- und Liebesmöglichkeiten der jungen Frauen erkunden. Erst skizziert sie das innerhalb des Cité herrschende Macht- und Unterdrückungsverhältnis, dann geht es um ihr zentrales Anliegen, das sich in stereotypen Bildern von Flucht und Verfolgung darstellt.
Quel est le sens de ces courses-poursuites? Théo a dit qu'il court parce que ça prend trop de temps à la vie de se faire contrôler.
Warum kommt es immer wieder zu diesen Verfolgungsjagden von Polizei und Jugendlichen, fragt die Regisseurin. Ein Junge, so erzählt sie, rennt immer fort, weil es ihm einfach zu viel Lebenszeit kostet, ständig kontrolliert zu werden. Ein anderer Junge erzählt, bei der letzten Kontrolle habe ihm ein Polizist immer wieder gesagt, er solle aufhören zu grinsen und dass er ihm das Grinsen noch austreiben werde, obwohl er nicht einmal gelächelt habe. Chiambretto, die sich schon seit Jahren mit Polizeigewalt auseinandersetzt, hat in Marseille und im Pariser Vorort Nanterre mit Jugendlichen gearbeitet. Also genau dort, wo Nahel im Frühsommer bei einer Kontrolle von Polizeikugeln getötet wurde. Die Aufführung bilanziert einige Ereignisse der letzten Jahre. Clichy-sous-Bois, wo sich zwei Jugendliche auf der Flucht vor der Polizei in einem Transformatorhäuschen versteckten und tödliche Stromschläge erlitten. Sie waren der Anlass für die erste große Welle der brennenden Vorstädte in Frankreich. Zitiert wird auch das US-amerikanische Ferguson, wo Michael Brown 2014 von Polizeikugeln getötet wurde und weitere Fälle, die gewaltige Proteste auslösten. Der französische Begriff Émeute, der Aufruhr, dieser kleine, missachtete Bruder der großen, noblen Revolution, ist für Sonja Chiambretto im etymologischen Ursprung zunächst einmal ein Aufwallen der Gefühle angesichts ungerechter Gewalterfahrungen. Staccato-artig wiederholte Polizeibefehle. In den Banlieues hat die Regisseurin auch Kinder befragt. Die leiden darunter, früh morgens durch Polizeieinsätze geweckt zu werden, dem Krach im Treppenhaus, wenn Türen eingeschlagen werden. Was wäre für sie der ideale Polizist, lautete eine der Fragen. Der ideale Polizist ist eine Polizistin, sagt eines der Kinder.
Mon faut essayer de rémunérer, au lieu de défoncer les portes, pas de pistolet, pas d'armes, pas réveiller les gens.
Un policier est là.
In diesen Vorstellungen der Kinder sieht Sonja Chiambretto den Traum vom Frieden in den Vorstädten. Und sie zitiert dabei nicht nur die Opfer auf der einen Seite. Von PolizistInnen, die sich mit der eigenen Dienstwaffe erschossen haben, ist die Rede. Selbstmord aufgrund einer anscheinend unentrinnbaren strukturellen, systemischen Gewalt. Und doch bleibt dieser Abend, der in griffigen Choreografien Verkündigungstheater performt, Antworten auf weitergehende Fragen schuldig. Gibt es eine politische Agenda hinter der Eskalation von Gewalt bei dieser Polizei, in der so viele dem Rassemblement National und der Ultrarechten nahestehen? Wird hier der Algerienkrieg in hybrider, maskierter Form fortgesetzt? Ist das eine kryptische Rückkehr kolonialer Gewalt? Sonja Chiambretto ist erschüttert darüber, dass die Vorstädte immer als etwas gesehen werden, das sich außerhalb der französischen Gesellschaft befindet. Sie sucht nach einem poetischen Ausweg aus dem Elend der täglichen Gewalt. Den findet sie nicht. Aber als Dokumentartheater ist Oasis Love ein wichtiger Beitrag in einer brennenden französischen Debatte.
Eberhard Spreng über diese Produktion beim Festival de Tom von Sonja Chiambretto. Oasis Love.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen jetzt von Viktoria Eglau.
Die Konferenz Europäischer Rabbiner hat ihren Hauptsitz von London nach München verlegt. Die Organisation bezeichnete ihren Umzug nach 67 Jahren als historischen Schritt. Damit beginne eine neue Ära für das Judentum in Deutschland und Europa. Die Konferenz, die mehrere hundert Gemeinden zwischen Dublin und Vladivostok vertritt, plant nach eigenen Angaben umfassende Aus- und Weiterbildungen in jüdischem Recht. Man wolle in und von München aus jüdisches Leben in Europa sichtbarer machen, Vorurteile abbauen und Extremismus bekämpfen. Der Präsident der Rabbinerkonferenz, Pinchas Goldschmidt, betonte, München, ein Ort mit einer tragischen Geschichte, zeige heute ein blühendes jüdisches Leben. Diese Entwicklung sei ein Beweis dafür, dass Antisemitismus keinen Erfolg haben werde. Für die Generalsanierung des Deutschen Nationaltheaters in Weimar stehen rund 167 Millionen Euro bereit. Der Bund und das Land Thüringen fördern das Bauprojekt jeweils zur Hälfte, wie die Stadt und das Theater bekannt gaben. Mit den Fördergeldern soll das Dreispartenhaus in den nächsten Jahren umfassend baulich und technisch modernisiert werden. Das Deutsche Nationaltheater Weimar steht in der Tradition des 1791 unter Leitung von Johann Wolfgang von Goethe gegründeten Hoftheaters. Es war auch immer wieder Bühne wichtiger historischer Ereignisse. Etwa tagte hier im Jahr 1919 die verfassungsgebende Deutsche Nationalversammlung. Das Dresdner Kupferstichkabinett hat 11 Scherenschnitte des norddeutschen Romantikers Philipp Otto Runge im Wert von rund 300.000 Euro erworben. Damit werde eine schmerzliche Lücke im Bestand geschlossen, teilten die staatlichen Kunstsammlungen mit. Runge hatte seine Werke einer damals für die Hamburger Kunstszene bedeutenden Familie geschenkt. Der aus Mecklenburg-Vorpommern stammende Künstler hielt sich zwischen 1801 und 1804 in Dresden auf. Für seine künstlerische Entwicklung war dies eine prägende Zeit. Seine Scherenschnitte will das Kupferstichkabinett erstmals im kommenden Jahr zeigen. Das Folterzentrum ESMA, in dem während Argentiniens Militärdiktatur Menschen gefoltert und umgebracht wurden, ist in die Liste des UNESCO-Welterbes aufgenommen worden. Die ehemalige Marineschule in Buenos Aires sei ein Ort gewesen, an dem, Zitat, der schlimmste Staatsterror zum Ausdruck kam, erklärte Argentiniens Präsident Alberto Fernández nach Verkündung der Entscheidung des Welterbekomitees. Er sagte wörtlich, lasst uns die Erinnerung weiterhin wachhalten. Das argentinische Militär hatte das Gebäude der Marine während der Diktatur zwischen 1976 und 1983 zu einem Geheimgefängnis und zum größten Folterzentrum des Landes umfunktioniert. Die heutige Gedenkstätte erinnert an die rund 5000 Opfer, die während ihres Aufenthalts in der ESMA oder danach getötet wurden oder spurlos verschwanden. Mehr als 30 Jahre nach dem Tod von Serge Gainsbourg können Interessierte nun den Pariser Wohnsitz des Chansonsängers und Schauspielers besichtigen. Das Haus, in dem der französische Musiker mehr als 20 Jahre lang lebte, blieb nach dessen Tod am 2. März 1991 unverändert, inklusive gefüllter Aschenbecher, angebrochener Schokoriegel und Handschellen, die Polizisten nach nächtlichen Trinkgelagen im Haus liegen gelassen hatten. Nach dem Tod Gainsbourgs war das Haus zu einem Wallfahrts- und Kultort geworden, mit Graffitis und Bildern des Musikers auf der Außenfassade.
Es ist Krieg in der Ukraine. Welche Rolle spielt in dieser Zeit die Kultur, besonders das Theater? In Kiew hat heute ein zweitägiger Kongress begonnen, der sich mit genau dieser Frage beschäftigt. Was bedeutet Theater für die Menschen, die in der Ukraine geblieben sind? Welche Rolle spielen die vielen internationalen Theater, Gastspiele und Kooperationen mit ukrainischen Theaterkünstlern? Diese beiden Fragen, die wurden heute im Golden Gate Theater in Kiew diskutiert. Und da der Kongress auch online gestreamt wurde, konnte unsere Theaterkritikerin Dorothea Markus vor dem Bildschirm daran teilnehmen. Sie ist jetzt zugeschaltet. Frau Markus, guten Abend.
Guten Abend.
Was war das denn für eine Situation, von außen live ins Kriegsgebiet Kiew hineinzusehen? Was haben Sie gesehen? Wen haben Sie gesehen?
Ich habe Menschen, Theaterleute aus der Ukraine, aus Polen, aus Litauen und auch aus Deutschland gesehen. Und vom Krieg hat man natürlich oberflächlich erstmal gar nichts gemerkt. Nur, das fand ich irgendwie so klein, aber doch sehr bedeutsam. Am Schluss gab es dann doch große Unruhe im Publikum, weil es ging eigentlich gerade um ein sehr intensives und emotionales Gespräch darüber, ob ukrainische Künstler mit dissidenten russischen Künstlern zusammenarbeiten können. Dazu sage ich später vielleicht noch was. Aber es musste abgebrochen werden wegen der Ausgangssperre. Also es ist eben Krieg.
Wie ist denn zurzeit die Situation der Theater in der Ukraine? Können die spielen und wenn ja, unter welchen Bedingungen?
Das habe ich auch den Moderator Stas Zirkov gefragt, ein Regisseur, der auch viel in Deutschland schon arbeitet. Und er hat mir gesagt, ja, die Theater in Kiew spielen im Grunde alle. Aber natürlich ist das in den von Russland besetzten Gebieten oder auch in den frontnahen Städten komplett anders. Und darüber hinaus gibt es offenbar eine Kontroverse gerade in der Ukraine. Es gibt nämlich kaum noch finanzielle Unterstützung mehr für Theater. Es sind nur noch europäische Fonds und Gelder, die dorthin fließen. Denn weder die Kommunen in der Ukraine noch die Zentralregierung erachten Theater in Kriegszeiten eben für wichtig. Also viele Theaterleute sind ja auch an der Front. Die Theaterleute, die vor Ort verblieben sind in den Theatern, arbeiten auf eigene Verantwortung, also mit den Eintrittsgeldern. Und deswegen auch ist natürlich internationale Kooperation für sie extrem wichtig. Und zum Beispiel im immer noch sehr umkämpften Kharkiv, sagte Sirkov, hat die Stadtverwaltung Theater regelrecht verboten. Also er hat gesagt, tyranny can go very low. Also Theater kann sich in die kleinsten Sachen auswirken. Ja, in Cherson dagegen wurde dann mit Hilfe von Kollegen aus der ganzen Ukraine eine Produktion ermöglicht, die jetzt auf der ganzen Ukraine zu sehen ist, also die auf Tour geht.
Kann denn Theater ja irgendwie den Widerstand beflügeln? Hat die Kunst dieses Potenzial? Wie wurde darüber nachgedacht und gesprochen?
Ja, man wäre ja eigentlich eher geneigt zu sagen, dass wenn diese Art von Kriegsrealität einbricht, die Kunst möglicherweise verzichtbar ist. Aber da gab zum Beispiel der polnische Theater- und Festivalleiter Tomasz Grodowicz eine sehr emotionale Antwort. Er ist zwar aus Polen, hat aber ukrainische Eltern oder einen Vater und er sagt es so.
We have to do the theater during the war. We have to give the hope.
Wir müssen Theater im Krieg machen. Wir geben Hoffnung und Sinn, wenn viele Menschen ihren Sinn verlieren, ihre Familien, Männer und Brüder. Dann müssen wir stark genug sein, um zu sagen, wir kreieren jetzt etwas. Die kreative Kraft von Theater kann zeigen, wie man seine Seele retten kann.
Da muss man fast gar nichts mehr hinzufügen, finde ich. Einfach diese emotionale Kraft, die Theater eben entfalten kann.
Sie hatten das Stichwort internationale Kooperation schon genannt, Frau Markus. Was bedeuten denn diese Kooperationen für Theater in der Ukraine? In welchem Umfang haben sie denn zum Beispiel seit Kriegsbeginn auch zugenommen?
Sie haben enorm zugenommen. Also früher, und da waren sich alle Teilnehmer auch einig, es gab wichtige Festivals, Radar Ost, es gab in Magdeburg ein wichtiges Festival, Wild West. Aber das waren eher kleinere Theater, aber dass jetzt die Ukraine in den ganz großen Häusern von Deutschland zum Beispiel zu sehen ist, das gab es vorher nicht und das hat sich wirklich definitiv geändert. Und ja, Internationale Kooperation ist aber auch so wichtig, weil mit Theater eine Empathie kreiert wird, die eben ein tieferes Mitfühlen ermöglicht, die weit jenseits der Nachrichtenlage liegt. Also es kann Solidaritäten und Allianzen kreieren und eine größere Nähe erzeugen und eben gleichzeitig auch heilend wirken, indem es eben eine gewisse Distanz erzeugt durch dieses kreative Storytelling. Das hat Birgit Lengers, die vom Schauspielhaus Düsseldorf in Kiew vor Ort war, gesagt.
Sie hatten das vorhin erwähnt, es gab dann zwischendurch einen Alarm und die Diskussion wurde unterbrochen. Und zwar bei diesem Punkt, da ging es ja darum, ob Ukrainer mit russischen Dissidenten auch im Exil oder anderen scharfen Kritikern des Putin-Systems überhaupt zusammenarbeiten können, wollen. Wie wurde dieser Punkt dann weiter diskutiert?
Ja, das hatte ich in die Runde gefragt. Am Beispiel des russischen Regisseurs Dmitri Krimov, der in New York lebt, also ein extremer Kritiker Putins ist und dessen eigenes Haus möglicherweise vom russischen Geheimdienst in Brand gesetzt wurde, also der im Koma lag, der alles verloren hat und der letztens bei einem litauischen Theaterfestival ein Stück gezeigt hat, wo auch Stas Sirkov eingeladen war. Würde sich Stas Sirkov mit diesem Regisseur auf ein Podium setzen? Und Sirkov war sehr eindeutig.
I will say no without any thinking. So it will be one second for me. Because it's impossible for me now. If you talk even with really liberal Russian artists,
ich würde Nein sagen, ohne eine Sekunde nachzudenken. Es ist im Moment für mich unmöglich. Auch wenn du mit den liberalsten russischen Künstlern sprichst, verstehst du, dass in den Wurzeln ihrer Gedanken diese gewaltigen imperialistischen Ideen stecken. Selbst den liberalsten Personen ist das in ihrer Kindheit eingepflanzt worden. Auch was den Regisseur Dmitri Krimov betrifft. Ich weiß, dass er sein normales Leben, sein Haus verloren hat. Aber letztlich war es ihre Wahl, diesen Präsidenten, dieses Parlament zu wählen. Die Ukraine hat 2013 eine andere Wahl getroffen. Sie hat die Revolution der Würde auf dem Maidan begonnen. Ich sage nicht, dass wir gut und dass sie schlecht sind. Ich sage nur, dass es immer eine Wahl ist. Und ja, für Ukrainer ist das jetzt schwarz und weiß. Ich kann niemals Part einer auch liberalen russischen Kultur sein.
Ja, das war sehr klar und deutlich und es war unglaublich emotional in diesem Moment. Also die Leute fanden kein Ende und wollten alle was dazu sagen. Und das war sehr interessant. Ansonsten waren die Themen auf diesem Kongress natürlich auch, was kann überhaupt ukrainisches Theater im Moment erzählen jenseits des Krieges? Und was kann es zum Beispiel geben? Und wie gelingt es, dass es nicht nur als Gegenpropaganda wahrgenommen wird oder in diese Falle verfällt, dass es immer nur um ein Thema kreist? Und da hat auch wieder Birgit Lenger was sehr Kluges gesagt, denn sie hat gesagt, Theaterleute aus der Ukraine können als Experten wirken. Sie können sozusagen von der Fragilität des Lebens erzählen, wie eben ein normales Leben überfallen und vollkommen aus den Fugen geraten kann.
Das, was Sie beschreiben, könnte man auch subsumieren unter dem Titel Kunst oder Theater als existenzielle Erfahrung. Was ist denn, Frau Markus, das Fazit Ihres ersten Kongresstages in ein, zwei Sätzen?
Es war sehr stark auf Stas Sirkov bezogen tatsächlich und das fand ich ein bisschen schade, weil es gibt ja noch eine viel größere Diversität an ukrainischen Theaterleuten. Er hat da so ein bisschen die Leute eingeladen, mit denen er auch sehr gut zusammenarbeitet und er ist ja auch sehr präsent in anderen Ländern, in Litauen, in Polen, in Deutschland natürlich auch. Und dennoch hat man das ganz klare Gefühl gehabt, dieser Kongress ist wichtig, weil diese Selbstvergewisserung, auch die theoretische Selbstvergewisserung der ukrainischen Theaterleuten wirklich sehr existenziell ist, wie Sie sagten.
Die Rolle der Theater in Zeiten des Krieges, diese zweitägige Konferenz in Kiew online gestreamt und den ersten Tag beobachtet von Dorothea Markus. Frau Markus, Dankeschön, guten Abend.
Guten Abend.
Morgen ist es wieder soweit, jede Woche mittwochs, da stellen wir hier in Fazit Filme vor, die neu in die Kinos kommen. Das sind jeweils einzelne Produktionen, Serien dagegen, die kommen nicht im wöchentlichen Takt und deshalb präsentieren wir in eher loser Folge Serien, über die man spricht, Stories to Tell. Heute stellt uns Simone Schlosser unter anderem eine Krankenhausserie vor, This is Going to Hurt. Heißt diese Serie, das wird wehtun und dieser Titel ist durchaus wörtlich gemeint.
Es beginnt mit einer dieser Szenen, wie sie typisch ist für so viele Krankenhausserien. Eine schwangere Frau kommt mit starken Schmerzen auf die Station, oder besser gesagt, mit starken Wehen. Und plötzlich muss alles ganz schnell gehen, denn die Geburt hat längst eingesetzt und die Ärzte können quasi schon das Köpfchen sehen. Oder wie in diesem Fall, und das ist dann doch etwas Neues, ein Ärmchen.
Sagen Sie, darf ich mir das mal eben ansehen? Ich bin Arzt, hätte ich früher erwähnen sollen. Ich heiße Adam und Sie?
Andrea.
Andrea.
Ja.
Na gut, Andrea, es ist so, das Baby, sein Arm ist schon draußen.
Das ist normal?
Dreimal dürfen Sie raten.
Aber was ist schon normal? Dass ein Arzt auf dem Krankenhausparkplatz einschläft, weil er zu müde war, um noch nach Hause zu fahren? Oder dass er spontan im Hemd eine Notfall-OP durchführt und der einzige Kommentar seines Chefs lautet, er möge sich bitte in Zukunft zunächst einen Kittel anziehen. This is going to hurt tut weh. Und zwar nicht nur, weil die Serie mitunter sehr explizit ist, sondern auch, weil sie bestechend realistisch ist. Grundlage sind die Memoiren eines echten Arztes, Adam Kay, die Hauptfigur der Serie.
Das Baby hat Puls. Willkommen im staatlichen Gesundheitssystem.
Gespielt wird dieser Adam Kay von Ben Whishaw, im Original die Stimme von Paddington Bear und der Q aus den letzten James-Bond-Filmen. Irgendwo dazwischen liegt auch diese Rolle. Adam mag seinen Beruf, aber die meiste Zeit ist er zu müde, um sich daran zu erinnern. Stattdessen überwiegt seine Arroganz, die am Ende aber auch nichts anderes ist als ein Selbstschutz gegen die scheinbar nicht abreißende Welle aus Überarbeitung und Bürokratie.
Das hier ist die Gynäkologie. Auch genannt Blagen und Göhren. In der Regel steuerst du das Schiff allein. Es ist ein Riesenschiff, es brennt lichterloh und keiner hat Zeit, dir zu erklären, wie du es auf Kurs hältst. Aber welcher Arzt kann schon von sich behaupten, dass er am Ende der Behandlung doppelt so viele Patienten hat?
Es ist dieser trockene Humor, der die Figuren und uns am Leben hält. Eins darf man jedoch niemals vergessen. This is going to hurt spielt lange, lange vor Corona. Dieser beispiellosen Gesundheitskrise, die gerade Großbritannien hart getroffen hat. Oder wie der Guardian es formuliert, man möchte gar nicht wissen, wie sehr diese Serie wehtun würde, würde sie in der heutigen Zeit spielen. Eine Welt nach Corona gibt es in dieser Serie, The Morning Show, dem Prestigeprojekt vom Streamingdienst Apple. Eine Serie über einen amerikanischen Nachrichtensender. Prominent besetzt mit Reese Witherspoon und Jennifer Aniston und Hochglanz produziert. Gerade ist die dritte Staffel gestartet und die spielt nach Me Too, dem Thema der ersten Staffel, und nach Corona, dem der zweiten.
Also, 2 Jahre, nachdem die Welt heruntergefahren wurde, sind wir alle so langsam wieder auf die Beine gekommen. Und Esther, Sie sprechen mit sehr vielen Paaren. Was empfinden die Menschen nach dieser Zeit?
Auch diesmal gibt sich die Serie höchst aktuell. Es geht um den Sturm auf das Kapitol, das Abtreibungsrecht, einen Hackerangriff und allgemein um das Ende von Amerika. Den roten Faden spielt dabei der Tech-Mogul Paul Marx, treffend gespielt von John Hamm aus Mad Men. Er soll das Medienunternehmen vor der Pleite retten, was allein deshalb schon eine nette Idee ist, weil es natürlich einigermaßen selbstreferenziell ist. Zudem wagt sich die Serie dafür gleich in der ersten Folge hinaus ins Weltall.
Die Welt, wie wir sie kennen, ist verschwunden, Alex. Wir sind ganz offiziell in der Donnerkuppel. In 5 Jahren wird die Hälfte der Streamingdienste entweder weg oder aufgekauft sein. In 10 Jahren wird das Internet in 3D sein. Du stehst dann praktisch direkt in den Wohnzimmern der Leute. Wir brauchen eine Zeitmaschine, die uns in die Zukunft bringt. Und um die zu bauen, brauchen wir richtig tiefe Taschen. Jemanden mit mehr Geld als Gott.
Das Problem an dieser neuen Staffel ist allerdings, so richtig viel kommt nach den ersten Folgen nicht mehr. Beziehungsweise, es gibt schon noch diverse Dramen, aber irgendwie will es der Serie diesmal nicht so recht gelingen, die einzelnen Geschichten miteinander zu verbinden, wodurch wir einzelne Figuren teilweise über mehrere Folgen hinweg nicht mehr zu Gesicht bekommen. Unterhaltsam ist The Morning Show trotzdem. Wenn gleich auch nicht so wie von den Verantwortlichen intendiert, denn die Serie ist bei weitem nicht das High-End-Drama, als das Apple es einst gestartet hat, sondern eine Seifenoper mit Hollywood-Flair, in der die Stars mitunter ähnlich verloren wirken wie die Farbpunkte im Vorspann, dem wohl nervtötendsten der Seriengeschichte. Andererseits, immerhin gibt es einen Vorspann.
Stories to Tell, neue Serie, vorgestellt von Simone Schlosser. Und nun hier in Fazit der Blick in die Feuilletons von Tobias Wenzel.
Kein alter weißer Mann, nirgends, kommentiert Mara Delius mit einer sprachlichen Anspielung auf Christa Wolf in der Welt die Shortlist-Auswahl für den Deutschen Buchpreis. In der Neuen Zürcher Zeitung konzentriert sich auch Paul Jandl darauf, wer nicht nominiert wurde. Charlotte Gneuss mit ihrem Roman Gittersee, der in der DDR der 70er angesiedelt ist. Der in Dresden geborene Schriftsteller Ingo Schulze hatte im Auftrag des Verlags S. Fischer nach Fehlern im Buch seiner Kollegin gesucht, die nach der Wiedervereinigung in Westdeutschland aufgewachsen ist. Diese Liste wurde wiederum der Jury des Deutschen Buchpreises kurz vor ihrer Entscheidung zur Shortlist durchgestochen. Hat sich die Jury des Deutschen Buchpreises von Schulzes Mängelliste beeinflussen lassen? Oder gegen alle Vernunft beschlossen, dass eine im deutschen Westen aufgewachsene Autorin nicht über die DDR schreiben soll? Fragt Jandl nun in der Neuen Zürcher. Es gehört zur Literatur, aus Recherchiertem und Erfundenem eine eigene Authentizität zu erschaffen. Und das ist Gneuss mit ihrem Roman, in dem es um Dresden, die Stasi, um erste Liebe und Manipulation geht, gelungen. Je mehr Zeit vergeht, umso mehr scheint die versunkene DDR dem Griff vorgeblicher Wahrheitsbewahrer ausgesetzt. Das »So war es wirklich« ist vielleicht eine noch größere Fiktion, als es die Erfindungen der Literatur sind. Andreas Platthaus nimmt in der Frankfurter Allgemeinen die Jury in Schutz. Dass Gittersee nun nicht mehr im Rennen um den Buchpreis ist, hat seinen Grund nicht im Weiterreichen der Mängelliste, sondern darin, dass mit Anne Rabes Die Möglichkeit von Glück ein weiterer Roman über die DDR zur Wahl stand, der von höherer literarischer Qualität und auch von größerer thematischer Originalität ist. Wenn man nur über Selbsterlebtes gut schreiben kann, dann ist Stephen King Kannibale. Denn sein neuer Roman Holly ist ein sehr anschaulicher Krimi mit Ekelfaktor über ein älteres Kannibalenpärchen, das sich im Keller seines Vorstadthäuschens einen Käfig für das menschliche Zuchtvieh gebaut hat und seine Opfer zwingt, Kalbsleber zu essen, weil das Paar glaubt, das mache das Menschenfleisch der Opfer schmackhafter, wie David Steinitz in seiner Rezension für die Süddeutsche Zeitung verrät. Veganer sind natürlich die schlimmsten. Bei ihnen dauert es ewig, bis man sie zum Essen der rohen Kalbsleber bringt. Und je länger es dauert, desto schwieriger wird's für sie. Dann gerinnt der Blutsaft um das Fleisch zu einer zähen Masse. Die Leber wird grau und schrumpelig und zäh. Irgendwann kommen Fliegen, Maden. Wenn Sie, liebe Hörer, jetzt denken, leckerer wird's nur noch mit Senf, dann lesen Sie bitte Hans Zipperts satirische Kolumne für die Welt. Wir werden überschwemmt von Äußerungen aus dem Mund von Markus Söder. Die Frage stellt sich, wie viel Senf können wir noch aufnehmen? Brauchen wir eine Senfobergrenze? Fragt Zippert. Deutschland müsse auch seine Außengrenzen zu Bayern schärfer kontrollieren. Den bayerischen Senfschlepperbanden von der Christlichen Senfunion, CSU, muss das Handwerk gelegt werden. Zum Schluss noch kurz ein wütender Verriss. Weltall, Erde, Mensch ist ein unterirdischer Theaterabend. Vermurkst, unernst, selbstgefällig. Eine unerträgliche Kombination, urteilt Jakob Heiner in der Welt über das neue Stück, mit dem Iris Laufenberg ihre Intendanz am Deutschen Theater Berlin begonnen hat. Regisseur Alexander Eisenach sei ein künstlerischer Komplettausfall. Er habe sich wie in der Krabbelgruppe Postdramatisches Theater gefühlt, schreibt Heiner. Selten stimmte der alte Spruch von dem berühmten Theaterkritiker Alfred Kerr so sehr wie an diesem Abend. Als ich um 10 Uhr auf die Uhr schaute, war es erst 8:30.
Der Blick in die Feuilletons von Tobias Wenzel. Das war's, unser heutiges Fazit mit Eckart Rölke am Mikrofon. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.